herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Thomas Schneiderei zum Thema immunvermittelte Myositen aus rheumatologischer und neurologischer Sicht. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast an unsere Hörerinnen und Hörer und an dich, lieber Thomas. Herzlich willkommen, dass du ein zweites Mal bei uns im Podcast zu Gast bist. Vielen Dank dafür. Ich kenne dich ja schon aus Wuppertal, aus der Rheumatologie. Da haben wir zusammen arbeiten dürfen und wir haben auch schon mal einen Podcast zusammen gemacht.
Ja, da waren wir uns zufällig auf dem DGIM, dem Kongress der deutschen Internisten in Wiesbaden begegnet letztes Jahr.
Das war lustig, genau. Auf einmal haben wir uns da gesehen beim Café und dann habe ich dich direkt vor das Mikro gezerrt und wir haben über die Hyperuricämie gesprochen, die Gicht.
Genau, oder über die Mimics bei Gicht, was aussieht wie Gicht, aber keine Gicht ist.
Ja. Das ist mindestens genauso wichtig. Und genau, wer diesen Podcast noch nicht kennt, sollte den unbedingt hören. kleiner Tipp. Thomas, ich habe mir heute so ein bisschen ein Thema gewünscht, das mich immer wieder begleitet in meinem klinischen Alltag, nämlich das Thema Myositis. Und das ist ja ein breites Feld einer seltenen Erkrankungsgruppe, das irgendwie alles und nichts sein kann sozusagen und wo die Rheumatologen und die Neurologen sehr viele Überschneidungspunkte haben. Ja. Und das ist auch regelmäßig der Fall, wenn ich mit dir in Wuppertal über die rheumatologische Station gegangen bin. Wo finden wir am besten den Anfang, lieber Thomas?
Also vielleicht erstmal, das ist ja wirklich ein krasser Unterschied zur Gicht, würde ich sagen. Also das zeigt einfach, wie vielseitig die Rheumatologie ist, viel mehr als Gelenke. Wir haben eigentlich bei der Myositis zwar auch, also bei diesen Myositis-Syndromen, auch manchmal Gelenkbeteiligung, aber vor allem geht es da eigentlich ja um Muskeln und andere Organe.
Genau, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir als Neurologe ist es so, dass vor allem Menschen mit CK-Erhöhungen zu uns geschickt werden und natürlich auch diese Leute mit Muskelschmerzen, Myalgien, vielleicht aber auch so Belastungsintoleranz. Das ist natürlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, das kann alles und nichts sein. Das muss nicht unbedingt eine Myositis sein. Aber ich würde mal sagen, das sind so die häufigsten Symptome, die sich dann so darstellen, wenn die Patientinnen und Patienten zu mir kommen mit Frage nach Myositis oder Myopathie. Was ist so bei dir so der Klassiker? Du bist ja gerade in einem niedergelassenen Setting, wo du arbeitest.
Jetzt ganz frisch, ja. Also der Klassiker bei Myositis, also eigentlich, die kommen selten dann, glaube ich, primär zum Rheumatologen in die Niederlassung, die Patienten mit Myositis. Aber man muss immer daran denken, weil es eben auch Syndrome gibt, die vor allem eher Gelenkprobleme oder Hautprobleme machen. Und dann sind die Muskeln noch mit dabei. Also ich glaube, die meisten haben eigentlich keine Myositis. Die Erkrankung ist so selten, mit 1 zu 100.000 ungefähr, alle zusammen, man muss aber immer mit dran denken, auf jeden Fall. Ich glaube, die CK ist schon ganz, ganz wichtig, wobei auch da leider wieder auch Ausnahmen, gibt leider auch Ausnahmen, ne? Gibt auch Myositiden oder eigentlich ja, man muss heutzutage von inflammatorischen Myopathien sprechen, ne? Bei denen man keine hohe CK hat. Das gibt's leider auch.
Das gibt's leider auch, wobei ich mir schon angewöhnt habe, die CK, sag ich mal, als ein einen Punkt auf der Liste anzusehen, also der wichtig ist, also eine große Rolle spielt. Man könnte es ja auch andersrum sagen, man könnte sagen, jemand, der eine wiederholt hohe CK hat, die jenseits der 1000 ist, das spricht schon sehr stark für eine Myopathie beziehungsweise für eine Myositis. Wenn der dann auch noch, der oder die dann auch noch Muskelschmerzen hat und vielleicht auch Lähmungserscheinungen hat, dann wäre das auf jeden Fall ein Grund für mich, tiefer in die Materie einzutauchen, tauchen.
Tauschen natürlich. Das sehe ich auch so. Nee, das sehe ich auch so. Ne? Ja. Es gibt also nur ausnahmsweise keine CK. Die meisten haben schon eine vierstellige CK. Dass sie wirklich nur niedrig ist, dass also eine leicht erhöhte CK, das hat oft auch andere Gründe. Ne? Die häufigste wahrscheinlich, dass entweder eine Belastung kurz vorher stattgefunden hat oder von mir aus eine Impfung oder so, also eine IM-Injektion, oder dass die Leute Statin einnehmen. Das ist, denke ich mal, so unter den Top-Gründen für eine leicht erhöhte CK.
Ja. Wo ihr Rheumatologen mich ja regelmäßig aufs Kreuz legt, ist mit euren Antikörpern, muss ich ja sagen. Wenn man sich die Leitlinien anguckt, die ja auch sozusagen so als gemeinsame Arbeit zum Beispiel zwischen den Fachgesellschaften der Rheumatologen und der Neurologen etabliert worden sind, dann spielen die aber immer noch eine große Rolle. Was heißt immer noch? Also zunehmend spielen die eine große Rolle. Was würdest du sagen, so, ich sag ja immer, man macht den Myositis-Blot und dann guck mal, was passiert. Ja. Weil kein Mensch, und dazu zähle ich mich auch, kann sich diese ganzen komischen Antikörper eigentlich merken, außer vielleicht jetzt die IO1-Antikörper, die kann ich mir gut merken, oder die PMSCL-Antikörper, aber dann hört es auch schon auf. Also du bist bestimmt besser als ich. Wie ist so deine Herangehensweise?
Ja, also ich finde, man sollte diesen Myositis-Blot bei einer gewissen Vortestwahrscheinlichkeit nur machen. Denn gerade die PMSCL-Antikörper und auch andere, die sind auch manchmal unspezifisch erhöht. Also wenn wir jetzt rausgehen auf die Straße und wir testen einfach alle mit diesem Myositis-Blot, dann haben auf einmal alle eine Myositis. Also man muss schon eine gewisse Vortestwahrscheinlichkeit haben, also entweder eine hohe CK oder eine Muskelschwäche oder eine Hautveränderung, die auf eine Dermatomyositis oder ein Antisynthetase-Syndrom hindeutet, oder eine Lungenveränderung, die darauf hindeutet, dass man sagt, da machen wir jetzt mal einen Myositis-Blot. Ja, das heißt, ich mache den wirklich nur, wenn ich einen Grund dafür habe. Denn sonst steht man da mit dem positiven Antikörperbefund und dann muss man ein neurologisches Konsil machen oder eine Überweisung zum Neurologen. Und da kriegt man ja auch ganz schlecht mal eben schnell einen Termin. Ne?
Ja, und dann kommt dann so einer wie ich, der dann die Antikörper nicht kennt. Nein, kleiner Scherz. Absolut. Also ich glaube, das macht total Sinn. Ne? Also dass man sich vorher das überlegt und nicht als ersten Schritt den Myositis-Blot anlegt bei jedem Patienten, der vielleicht eine muskuläre Symptomatik hat. Du hast gerade schon was von Antisynthetase-Erkrankungen gesagt. Das heißt, das wäre ja eine große Gruppe der Myositiden, die wir da ansprechen. Ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre es gut, wenn wir nochmal so eine Gruppierung machen. Also, welche Formen der Myositiden gibt es denn? Du hast auch gerade schon die Dermatomyositis angesprochen.
Genau, also klassischerweise hat man eigentlich unterschieden zwischen der Polymyositis und der Dermatomyositis. Ne? Also, wo man entweder Haut und Muskeln betroffen hat oder Muskeln. Aber das ist eigentlich ein bisschen überholt, weil man schon darauf gucken sollte, was für ein Antikörper ist denn da nachzuweisen oder ist überhaupt einer nachzuweisen, weil danach sich schon auch sehr unterscheidet, was für Organe betroffen sind, wie hoch das Risiko ist für auch zum Beispiel eine paraneoplastische Genese. Und auch teilweise hat man schon Unterschiede in der Therapie, wo man weiß, welches Medikament macht denn da Sinn. Diese Antisynthetase-Syndrome, Das ist eine Gruppe von den Myositis-Erkrankungen und also von den idiopathischen inflammatorischen Myopathien. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass man Antikörper hat gegen die Aminoacyl-tRNA-Synthetasen. Also wenn wir jetzt ganz zurück in die Biochemie gehen, das sind Enzyme, die die spezifischen Aminosäuren zum Bau der Proteine beitragen. Ne? Die holen die spezifische Aminosäure daran, dass dann eine Proteinkette daraus gebaut werden kann. Und gegen diese Enzyme wurden inzwischen zahlreiche Autoantikörper nachgewiesen, die einen Krankheitswert haben. Und die nennt man Antisynthetase-Syndrome. Das sind auch relativ seltene Erkrankungen, aber das Jo1-Syndrom, das ist schon eines der häufigeren Myositis-Syndrome. Das ist auch in dem ENA-Blot, also das ist ja etwas, was sehr, sehr häufig in der Rheumatologie getestet wird, die ANAs und die ENAs, also die extrahierbaren nuklearen Antikörper, wo der auch dabei ist, der Jo1-Antikörper. Die Antisynthetase-Syndrome, die haben nicht nur die Gemeinsamkeit, dass sie diese Zielantigene haben, diese Synthetasen, sondern und die haben auch Gemeinsamkeiten in ihrer Klinik und den Problemen, die sie machen können.
Wie ist das mit diesen Overlap-Myositiden? Woher kommt dieser Begriff Overlap? Das ist ja was wir Neurologen, glaube ich, auch öfters nicht so richtig verstehen, auf den ersten Blick.
Ja, das ist also Overlap-Myositiden, das ist eine andere Erkrankungsgruppe. Im Grunde sagt man das zu Kollagenosen, die auch mit Myositis einhergehen können. Also Kollagenosen in der Rheumatologie wie zum Beispiel dem systemischen Lupus, der systemischen Sklerose, das Sjögren-Syndrom, und da gibt es eben auch manchmal Muskelbeteiligung. Und dann würde man eben sagen, das ist eine Overlap-Myositis, also je nachdem, wen man fragt. Ja, also der Rheumatologe würde wahrscheinlich sagen, das ist eine Myositis bei systemischer Sklerose oder so. Aber je nachdem, wen man fragt, kann man auch sagen, das ist eine Overlap-Myositis.
Ja. Ja. Das heißt, wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf, also wir haben die Dermatomyositis und die Polymyositis, wobei du schon gesagt hast, das ist so ein bisschen veraltet, diese Aufteilung. Wir haben die Antisynthetase-Syndrome, die Overlap-Myositiden und ich glaube, um die Vollständigkeit herzustellen, wäre jetzt auf jeden Fall noch die Einschlusskörper-Myositis wichtig und diese etwas jüngere Entität der immunvermittelten nekrotisierenden Myopathien, diese IMNM, die ja auch nochmal einen besonderen Antikörperstatus hat. Mir fällt aber gerade nicht ein, welcher Antikörper das ist. Das sind, glaube ich, primär zwei Antikörper.
Ja, das ist einmal der SRP-Antikörper.
Richtig.
Und dann gibt es noch den, das kennt man vielleicht von den Statinen. Und die Statine, die hemmen ja dieses Enzym, HMG-CoA-Reduktase. Dagegen gibt es halt auch einen Antikörper, der ist auch assoziiert mit diesen nekrotisierenden Myositiden. Wobei, man muss auch nicht vorher Statine eingenommen haben, um diesen Antikörper zu haben. Das ist schon was anderes. Die Statine können ja auch Myalgien machen und eine leicht erhöhte CK. Ja. Aber das ist schon ein Unterschied, wenn man eine richtig nekrotisierende Myositis hat.
Ja. Okay, wir haben drüber gesprochen, welche typische Klinik die Patienten möglicherweise haben, welche Laborkonstellation eine Rolle spielen kann, insbesondere die CK, und welche Antikörper eine Rolle spielen können. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, welche groben Einteilungen der Myositiden es gibt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir auch über die Muskeln hinausschauen müssen, also zum Beispiel die Haut, zum Beispiel die Lunge. Das sind alles Organsysteme, die wir mit berücksichtigen müssen. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, wie ist das denn mit der Bildgebung bei euch Rheumatologen? Wer kriegt denn bei euch ein MRT von der Muskulatur?
Also eigentlich finde ich, gehört das mit zu der Diagnostik? Erstmal, ob jemand eine Myositis hat, schon idealerweise dazu. Also die MRT-Diagnostik von der Muskulatur. Denn man sollte auch eine Biopsie machen. Und dann ist ja die Frage, wo macht man die Biopsie? Es kann manchmal wirklich ein richtiges Mosaik sein, wie die Muskulatur betroffen ist. Und dann kann man nach unterschiedlichen Strategien gucken, wo macht man jetzt das MRT. Es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, ein Ganzkörper-MRT zu machen. Aber je nachdem, mit welcher Radiologie man arbeitet, machen die das halt nicht. Ne? Die können ja nicht da jetzt eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde das MRT sperren dafür, sondern und die haben dafür vielleicht auch gar kein Schema, wie sie das standardmäßig machen.
Ja.
Deswegen würde ich dann einfach die Region nehmen, die am meisten wehtut oder wo eine deutliche Schwäche ist. Ja, also man sollte die Patienten auch klinisch gründlich untersuchen. Ich mache da so eine systematische Testung, diesen MMT8, so heißt das. Da testet man 8 Muskelgruppen von der dominanten Seite und dann guckt man, wo die Schwäche liegt und gratifiziert die auch, damit man eine Verlaufskontrolle machen kann. Ob der Patient schwächer wird oder die Stärke vielleicht auch langsam wieder zurückkommt. Und da sollte man dann gucken, da wo es am schlimmsten ist. Ne? Da würde ich das MRT von machen.
Da sprichst du gerade was total Wichtiges an, weil das haben wir jetzt natürlich noch nicht explizit gesagt. Das klinische Untersuchen ist natürlich extrem wichtig und auch wie die Anamnese, wie immer, das ist das A und O. Also ich muss natürlich gucken, hat mein Patient Paresen, hat er vielleicht Muskelatrophien, hat er vielleicht eher proximale Probleme, hatte er distal, also wie ist das Verteilungsmuster der Paresen, falls es welche gibt. Man setzt das immer so für, man setzt sowas ja voraus, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, weil wie oft sieht man das, dass die Leute einfach nicht richtig untersucht worden sind. Ja. Also da gut, dass du das sagst. Und
da gibt's
dann,
ja auch, ja. Also eine Myositis oder eine idiopathisch-inflammatorische Myopathie, die sticht da ja auch raus. Ne? Also die meisten machen eigentlich proximale Probleme.
Bis auf die Einschlusskörpermyositis, wobei die auch proximal betont sein kann, aber das ist sehr, sehr selten. Das ist eher was distal ist und auch eher so ein bisschen fokal betont sein kann, im Schultergürtelbereich zum Beispiel. Aber ich sag mal so, die Finger, ja. Ich will jetzt gar nicht vorgreifen, aber das wolltest du, glaube ich, sagen. Also die Einschlusskörpermyositis, die sticht da so ein bisschen raus im Vergleich zu den anderen Myositiden.
Ja, und die kann auch mit einer nur leicht erhöhten CK einhergehen. Ne? Also da muss die jetzt nicht unbedingt 5000 sein. Die haben manchmal auch dann nur ein CK von vielleicht 400-500.
Ja.
Aber wo man halt nicht sonst rausfindet, warum.
Ja.
Und die haben diese Schwäche. Ja.
Total gut. Und genau, ich wollte zum MRT nochmal was sagen. Du hast auch wieder ganz viele wichtige Sachen gesagt. Also die Leitlinie sagt ja, man kann ein MRT machen. Aber ich bin ganz bei dir, weil die Frage ist ja, wo in diesem Heuhaufen mache ich denn jetzt, wo suche ich denn jetzt überhaupt? Also wo mache ich denn vielleicht eine Biopsie? Weil die Biopsie, darauf wird ja schon ziemlich abgehoben. Das ist schon ein wichtiger diagnostischer Schritt. Und das MRT ermöglicht mir zu schauen, okay, wo sind Muskeln verändert erstens, wenn überhaupt? Und zweitens, wo sind die vielleicht auch geeignet für eine Biopsie? Weil ich möchte ja auch keinen Muskel biopsieren, der entweder gar nicht betroffen ist oder eben schwerst betroffen ist, weil dann sehe ich auch nichts mehr unter Mikroskop.
Ja.
Also ich würde sagen, dass die MRT-Diagnostik eine große Rolle spielt mittlerweile. Aber die Frage ist immer, wo lasse ich das machen? Du hast es gerade gesagt, also in vielen Radiologien kann man ja froh sein, wenn man mal die Oberschenkel untersucht bekommt. Super wäre ja eigentlich, wenn man eine ganze Extremität untersucht bekommen würde, also wenn man ja auch einfach distal gucken möchte. Und die Frage ist dann auch immer noch, kennen sich die Radiologen damit aus? Ne? Also das ist ja was selten ist. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn man die Radiologen kennt, wo die Untersuchungen gemacht werden. Und wenn man weiß, okay, die kennen sich damit aus. Das kann schon mal auch eine Engstelle sein, finde ich.
Ja, also aber ich gucke mir gern die Bilder auch dann selber an. Man hat in der Muskulatur in der Regel dann ein Ödem. Und wenn man die vergleicht mit der Muskulatur, die nicht betroffen ist drumherum, dann sieht man das schon auch als Nicht-Radiologe. Und dann sollte das eigentlich auch der Radiologe sehen.
Ja. Genau, absolut. Die leuchten wie ein Weihnachtsbaum, wie mein Oberarzt immer gesagt hat früher, die Muskeln. Aber es gibt natürlich auch Szenarien, wo das jetzt nicht so eindeutig zu sehen ist oder wo vielleicht auch atrophisierende Prozesse, Umbauprozesse eine Rolle spielen. Grundsätzlich hast du natürlich vollkommen recht, das sieht auch der normale Neurologe, ja, wenn er sich die Bilder anschauen würde. Ja.
Ansonsten, oder der Rheumatologe. Also Sonografie der Muskulatur kann man auch benutzen, aber da ist, glaube ich, das Training von den Rheumatologen und auch von den Neurologen, denke ich, noch nicht so weit, dass das alle gut beherrschen. Da ist das MRT schon flächendeckender verfügbar.
Ja. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also ich würde sagen, dass ich Nervensonografie einigermaßen ganz gut kann. Aber Muskulatur, puh, das finde ich immer schwierig. Ich finde, Muskeln, die bindegewebig umgebaut sind, kann man gut darstellen im Sono, im Ultraschall. Aber da, ja, das war's dann auch. Ich glaube, wenn du das regelmäßig machst, wenn du in einem Muskelzentrum arbeitest, dann kann das was sein, aber flächendeckend sicherlich nicht.
Also das mit der Suche nach der richtigen Biopsiestelle, die Biopsie, die verhindert halt auch, dass man falsch therapiert, ne? Also wenn es halt doch eine Einschlusskörpermyositis ist, das ist im Grunde oft eine histologisch-klinische Diagnose, dann wird die halt ganz anders behandelt. Oder wenn jemand doch eine nervale Ursache hat für seine Myopathie, ne? Da würde man ja auf keinen Fall dann Rituximab geben.
Ja.
Oder Immunglobuline gegen Nervierungsprozesse.
Ja. Gut, dass du das sagst, weil das gibt mir als Neurologe natürlich nochmal kurz die Stahlvorlage, über Elektrophysiologie zu sprechen. Elektromyographie ist ja das Stichwort. Das ist eine wichtige Untersuchung, finde ich, bei der Abklärung von Myositis-Syndrom, von Myopathie natürlich auch, von neurogenen Prozessen genauso. Das ist also eine Untersuchung, die eigentlich diese Achse, diese motorische Einheit zwischen Nerv und Muskel gut untersuchen kann, aber auch einige Einschränkungen hat, muss man sagen, weil nicht überall verfügbar, weil Zeit kostspielig und weil man sich immer im Klaren darüber sein muss, dass man ein sehr kleines Areal untersucht mit seiner dünnen Nadel, die man da reinpiekst. Das heißt, ein unauffälliges EMG heißt noch lange nicht, dass der Patient gesund ist. Also das ist herausfordernd. Trotzdem würde ich behaupten, dass das EMG, und so steht es auch in den Leitlinien, natürlich dazugehört, bei einem Patienten mit einer Muskelerkrankung, dass man da einmal vernünftig reinsticht, sozusagen. Auch da gilt, dass man natürlich versucht, eher so die betroffenen Regionen zu untersuchen. Also wenn man jetzt angenommen hätte, einen Patienten, der eher so eine Hüftbeugerschwäche hat, dass man versucht, da in der proximalen Muskulatur zu untersuchen. Und da muss man aber berücksichtigen, dass es natürlich dann blöd wäre, wenn man den Muskel untersucht hat und dann nachher da die Biopsie rausbaut.
Ja.
Also das wäre dann wichtig, dass man die Gegenseite dann nimmt, die hoffentlich auch betroffen ist, damit man nicht nachher da Befunde einer Nekrose zum Beispiel bekommt, die iatrogen gesetzt wurde. Das ist immer wichtig.
Aber man kann damit schon auch unterscheiden oder zumindest gute Hinweise finden, ob das eine Denervierung ist oder eine Myositis, oder?
Genau, also es gibt schon charakteristische Befunde im EMG, das muss man schon sagen. Es ist ja so, dass man beim EMG letztlich drei Schritte hat. Also man untersucht ja den Muskel sozusagen spontan. Also wo der Patient eben noch nicht innerviert und noch nicht anspannt, und kann spezifische Phänomene ableiten aus der Muskulatur. Leider können diese pathologische Spontanaktivität, von der ich gerade gesprochen habe, die kann tatsächlich bei neurogenen und bei myogenen Prozessen auftreten. ist aber eher ein Phänomen der neurogenen Schädigung. Dann untersuchen wir den Muskel in einer gewissen Form von Anspannung, also einer leichten Innervation. Und da wird ja das Muskelantwortpotenzial wird ja im Hinblick auf die Amplitude, auf die Dauer und die Konfiguration analysiert. Und da ist es so, dass eben bei myopathischen Veränderungen eher, dass die Antwortpotenziale eher klein sind, eher polyphasisch, eher auseinandergezogen sind. Wohingegen bei neurogenen Veränderungen, neuropathischen Veränderungen, die Antwortpotenziale eher groß sind, spitz sind. Und man muss sagen, das Rekrutierungsverhalten ist anders. Also bei myopathischen Veränderungen ist es so, dass viel schneller sehr viele motorische Einheiten rekrutiert werden. Und das zeigt sich auch bei der Maximalinnervation. Also am Schluss bitten wir immer unsere Patienten, maximal den Muskel anzuspannen. Und auch da gibt es letztlich Hinweise oder kann das Hinweise darauf geben, ob es sich um was Neurogenes oder was Myogenes handelt. Und es gibt auch immer noch spezielle Phänomene, wie zum Beispiel so myotone Entladungen. Mhm. Ich weiß nicht, das kennt jeder wahrscheinlich noch aus dem Studium, dieses Sturzkampf-Bomber-Geräusch. Ja, genau. Also das sind so komplexe, repetitive Entladungen. Auch die gibt es bei myositischen Erkrankungen. Du siehst, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Also das EMG ist ein wichtiges Tool. Ich würde sagen, das ist ein wichtiges Puzzleteilchen, aber es ist komplex und es kann uns wichtige Hinweise geben, aber man muss es auch immer relativieren. Ne? Man muss es auch im Kontext sehen und ich würde jetzt nie, das ist jetzt meine Meinung, es sei denn, man ist wahrscheinlich EMG-Spezialist, ich würde jetzt nie auf das EMG meine Diagnose bauen alleine. Ne?
Genau, das ist, glaube ich, wirklich auch nur wie die anderen Dinge, wie die Antikörper und wie die Anamnese, ein Baustein. Und letztlich muss man das alles zusammen betrachten.
Ja, ja. Definitiv.
Und wenn da was widersprüchlich ist, dann vielleicht auch noch mehr Diagnostik machen, um sicherer zu sein.
Weißt du, was lustig ist? Ich habe letztens sogar so einen Myositis-Rechner gesehen. Kennst du den?
Also es gibt eine Klassifikationsscore. Vielleicht meinst du den? Also da kann man dann sagen, wie wahrscheinlich eine Myositis ist. Aber der nimmt, glaube ich, nur den U1
auch mit rein. Richtig. Ja, ich fand das aber lustig, weil ich finde diese Idee eigentlich grundsätzlich gar nicht schlecht. Also so auch für jemanden, der vielleicht sich solchen Erkrankungsbildern das erste Mal oder noch nicht so häufig genährt hat, ja, dass man wirklich mal so durch den im Kopf oder dass man sich das vielleicht einmal aufschreibt, hat der Patient eine CK-Erhöhung, hat der Patient Paresen, hat der Patient auffällige Antikörper und so weiter, ne, dass man das so ein bisschen systematisch durchgeht. Und ich fand diese Idee von dem Rechner gar nicht schlecht. Und da wollte ich auch gerade das mit dem EMG gerade mal so reinnehmen in diese Kalkulation. Ne?
Ist das da drin? Weiß ich gar
nicht. Nee, ich glaube nicht. Da wurde sehr viel Wert gelegt auf den histologischen Befund,
ja.
Rimmed Vacuoles und all so etwas. Und genau, du hast gesagt, nur die Jo-1-Antikörper spielen eine Rolle. Das ist auch einer der Hauptkritikpunkte, glaube ich, an diesem Score.
Ja. Also es gibt inzwischen halt so viele, auch gerade die Antisynthetase-Antikörper, die wurden teilweise erst in den 2000ern einige entdeckt. Das ist immer noch viel zu forschen und viel zu lernen über die Myositis-Syndrome. Und man, also es ist halt selten, aber man würde schon einiges übersehen, wenn man sich nur auf diesen Rechner verlässt.
Ne? Ja.
Also ja, zur Bildgebung gehört halt auch noch außer dem MRT oft einiges mehr dazu, weil viele von diesen Erkrankungen eben noch über die Muskeln auch hinausgehen oder auch manchmal paraneoplastischer Genese sind.
Gut, dass du es sagst. Genau, vielleicht können wir da auch nochmal hingucken. Und ich würde natürlich am Ende gerne nochmal, du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert, über die Therapie sprechen. Wie ist das mit den Paraneoplasien? Grundsätzlich habe ich jetzt zumindest im Kopf, dass vor allem die Dermatomyositis assoziiert ist mit malignen Erkrankungen. Oder kann man sagen, dass es grundsätzlich eine erhöhte Neoplasie-Rate gibt bei den Myositiden?
Nee, also grundsätzlich nicht. Es gibt dort zwei Antikörper, die besonders rausstechen. Also ich rede jetzt über die erwachsenen Patienten. Das ist einmal der TIF-1-Gamma und das ist der NXP2-Antikörper. Also das sind zwei, die zu einer Dermatomyositis führen. Also die Patienten haben in der Regel auch Hautbeteiligung. Und bei denen muss man unbedingt nach einem Tumor suchen, weil da die Assoziation schon hoch ist. Bei den anderen ist das sehr unterschiedlich. Es gibt sogar welche, die eine eher niedrige haben. Ne? Also wo man, also man muss immer an paraneoplastische Genese, vor allem wenn irgendwas komisch ist, der Patient nicht richtig auf die Therapie anspricht, muss man da ruhig dran denken. Aber besonders bei dem NXP2 und dem TIF1-Gamma. Da sagt die Leitlinie, die unter neurologischer Federführung geschrieben wurde, ja, die sagt sogar, man sollte ein PET-CT machen oder ein Ganzkörper-CT, abgesehen von Endoskopien und Hautscreening und so weiter, um da auszuschließen, dass eine paraneoplastische Genese besteht. Ja.
Okay. Du, wir reden hier schon eine ganze Zeit über das Thema. Lass uns nochmal den Sack zumachen und über Therapien sprechen. Mhm. Ich sag mal, Cortison spielt eine große Rolle, oder?
Cortison ist natürlich am schnellsten und je nach Dosis auch sehr potent. Also es kommt darauf an, ob noch eine bedrohliche Erkrankung da ist oder nicht. Also wenn das eine leichte Muskelbeteiligung ist und es ist jetzt nicht eine rasch progrediente Schwäche mit Beteiligung von der Speiseröhre oder von der Herzmuskulatur und so weiter, dann reichen auch moderate Cortisondosierungen. Aber wenn das eine schwere nekrotisierende Myositis ist oder Organe betroffen sind, weil es eben über die Muskulatur auch hinausgehen kann, dann braucht man schon auch hochdosiert Cortison, also IV-Methylprednisolon.
Sag mal eine Hausnummer, was würdest du da sagen? Was wäre so eine hohe IV-Dosis?
Wenn jemand jetzt bedrohlich erkrankt ist?
Ja.
Ja, eine neurologische Dosierung, ne, würde ich sagen.
Also 1 Gramm.
Ja, genau. Also sowas, was man auch bei...
Methylprednisolon IV.
Genau, ja. Also genau, okay. 250 bis 1000 Milligramm über mehrere Tage erstmal zur Induktion.
Ja.
Und währenddessen würde man natürlich auch schon sich einen Plan machen, wie kommt man jetzt davon weg? Ne? Also was gibt man jetzt, damit der nicht halt alle Knochen gebrochen hat.
Was ich ja spannend finde, ist, dass der Stellenwert von IVIX viel größer geworden ist und dass auch die Rolle von CD20 depletierender Therapie groß geworden ist. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass man bei der Eigenschlusskörpermyositis ja so ein bisschen anders therapieren würde, beziehungsweise da hat man nicht so viele Optionen oder die spricht auch gar nicht so gut an auf die Therapie, wenn ich das so richtig einschätze und gesehen habe. Wann sind denn IVIX eine Möglichkeit und wann würde man auch zu einer Rituximab-Therapie tendieren?
Ja, also das Schöne bei den Immunglobulinen ist ja, dass eine Zulassung besteht, ja, muss man sagen. Also bei Polymyositis, dann würde man die Erkrankung auch Polymyositis nennen, ne? Und nicht jetzt unbedingt Verwirrung stiften, indem man sagt, das ist ein PL7 antikörperpositives Antisynthetase-Syndrom, dann weiß gar nicht der medizinische Dienst, was er daraus machen soll. Dann würde man sagen, das ist eine Polymyositis und dann sind Immunglobuline auch zugelassen, und weil man weiß, dass die wirken, da gibt es gute Studien zu. Rituximab ist, da gibt es auch gute Studien zu, gerade bei den Erkrankungen, die eben durch ein oder Antikörper assoziiert sind, wo es spezifische Antikörper gibt, die dahinter stecken. Und ganz besonders, wenn dann noch ein Rho52-Antikörper noch mit dabei ist, da gibt es gute Daten, dass Rituximab, also CD20-Antikörper auch funktionieren. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen abhängig vom Setting. Ne? Wenn man eine Off-Label-Therapie benutzt, dann hat man immer so ein bisschen das Problem, dass man da in den Regress geraten kann. Ne?
Ja.
Ansonsten beantragen und erstmal ewigs geben.
Ja, genau, das ist natürlich immer eine Option, weil man ja manchmal auch echt mit dem Rücken zur Wand steht, was so den Verlauf der Erkrankung betrifft. So andere klassische Immunsuppressiva, spielen die auch noch eine Rolle mittlerweile oder?
Ja, also je nachdem, wie bedrohlich die Erkrankung halt ist, würde man auch erstmal zur Cortisoneinsparung andere Immunsuppressiva geben, ne? Also Azathioprin, MTX, da ist man meistens unterm Radar, ne? Oder es gibt Sonderformen, wo man auch weiß, dass Cyclosporin A gut funktioniert, ne? Aber man muss ansonsten halt auch gucken, wie man das wieder macht mit dem Zulassungsstatus, ne, ob man das beantragt. Also Rituximab hat man gute Daten. Cyclophosphamid ist ja immer so der Nothammer, den man benutzen kann bei einer ganz bedrohlichen Erkrankung. Wenn es aber jetzt nur darum geht, Cortison einzusparen bei einer mäßigen Myositis, dann sind so klassische Immunsuppressiva auf jeden Fall auch noch, spielen die eine Rolle. Ja.
Lieber Thomas, vielen, vielen Dank. Ich würde gerne hier einen Punkt machen, weil wir die Leute ja auch nicht überfrachten wollen mit Informationen. Ich glaube, das waren schon sehr, sehr viele wichtige Dinge, die wir besprochen haben, inklusive Einteilung der Myositiden, inklusive diagnostischem Workup. Also ich glaube, da waren viele Nuggets dabei. Danke dir. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir sowas vielleicht bei einem anderen Thema, zum Beispiel Riesenzellarteritis, Vaskulitiden und so weiter nochmal machen könnten. Oder wenn du vielleicht auch was anderes Spannendes, Rheumatologisches hier für den Podcast für uns hast.
Das können die Zuhörer kommentieren bei dir?
Absolut, klar.
Die können ja mal abstimmen, ob sie vielleicht zur klinisch amyopathischen Dermatomyositis, die mit dem MDR5-Antikörper assoziiert ist, nochmal eine extra halbe Stunde haben möchten.
Angeber, du. Ja, ich würde sagen, das ist eine super Sache. Also wer die nicht auf dem Schirm hat, also der ist kein richtig guter Arzt. Genau, sehr, sehr gute Idee. Aber was die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich machen können, ist sich auch Themen wünschen. Genau, ihr könnt uns schreiben an kontakt@klinisch-relevant.de. Und ihr könnt bei Instagram und schreiben und so weiter und so weiter, bei LinkedIn. Also spannendes Feld, Schnittmenge, Neurologie, Rheumatologie. Danke, lieber Thomas. Und ich hoffe, bis bald.
Ja, sehr gerne, Kai. Hoffe ich auch. Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.